Aber eben in diesem Sinne von mein Gehirn, und das ist ja auch durch die Neuroplastizität, es kann andere Erfahrungen aufnehmen und dadurch auch neue Vernetzungen, also neue Informationen verarbeiten und darüber eben auch ein anderes Sicherheitsempfinden bekommen. Nicht mehr im Außen, sondern im Innen finden, und darüber darf sich die Welt erschaffen. Was das für ein Gamechanger ist, zu sagen, ich darf die Welt mir so gestalten, wie sie für mich gut ist, ohne als Egoist dazustehen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen und eigentlich eben gerade noch viel mehr Beitrag leisten zu können, noch viel sozialer zu sein, wenn ich es in mir selbst verankere.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Verena Karg. Verena ist ehemalige Schauspielerin, Psychologin, bindungsenergetische Therapeutin und als Bindungsexpertin im Netzwerk Bindung tätig. Wir sprechen in dieser Folge über das biologische Prinzip und die Methode Bindung in Therapie und im Alltag. Über Verenas Erfahrungen mit dieser Methode und darüber, wie dieser bindungsorientierte Ansatz für sie ein Schlüssel zu wirksamer Therapie, Begleitung und Beziehungsgestaltung geworden ist. Weiterführende Informationen zum Netzwerk Bindung findest du in den Shownotes und auf netzwerk-bindung.de. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo und herzlich willkommen hier bei Ich, wir alle. Unser heutiger Gast ist Verena Karg. Hallo Verena, wie schön, dass du hier bist.
Hallo Maike, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Verena, du bist Schauspielerin, Psychologin und bindungsenergetische Therapeutin. Und über die Methode der Bindungsenergetik möchte ich mich heute hier mit dir austauschen. Mir war die Methode bis vor kurzem vollkommen unbekannt. Du wirst uns das gleich nochmal ganz genau erklären, deshalb nur ganz kurz hier einmal zur Einführung. Es handelt sich bei der Bindungsenergetik um eine herzgeleitete, körperorientierte Psychotherapie. Und du hast die Methode kürzlich bei einem Workshop vorgestellt und ein guter Freund von mir hat sich da ja sozusagen als Vorführmodell zur Verfügung gestellt. Und als ich dann kürzlich mit ihm telefoniert habe, hat er mir, ja, ich würde sagen, tief berührt und nachhaltig beeindruckt von diesem Erlebnis mit dir berichtet und wie mir das öfter mal passiert ist. Seine Begeisterung und Energie dann so unmittelbar auf mich übergesprungen, dass ich direkt mit dir Kontakt aufgenommen habe. Und ja, jetzt sitzen wir hier, weil ich nach unserem Vorgespräch den sicheren Eindruck hatte, dass diese ja, Methode oder Herangehensweise Schlüsselperspektiven und zentrale Puzzleteile beitragen kann zu den Themen Selbstentwicklung, also wirklich im Wortsinne, Gesundheit und Potenzialentfaltung, was ja ganz wunderbar hier zu unserem Podcast passt. Und ja, Verena, würdest du uns zum Einstieg nochmal etwas konkreter beschreiben, was die Bindungsenergetik ist?
Sehr, sehr gerne, liebe Maike, weil ich immer noch so fasziniert von diesem Ansatz bin und es sehr schön ist für mich zu hören, wie du ihn sozusagen für dich so wahrgenommen hast. Du hast es schon gesagt, der Ansatz ist herzgeleitet, körperorientiert und ich würde noch hinzufügen, bindungsbasiert. Also wir arbeiten mit dem Prinzip Bindung als biologisches Prinzip. Wir verbinden uns mit den Menschen auf eine Weise, die für mich bis dato noch neu war, also bevor ich selber als Klientin in den Genuss dieser Methode kam und sie dann aber eben auch gelernt habe, dass ich sozusagen als Therapeutin die Möglichkeit habe, in Bindung mit meinen Klientinnen und Klienten zu gehen und darüber eine Möglichkeit habe, weil ich das eben nicht nur über die Sprache mache, sondern auch über den Herzkontakt, mehr über die Person zu erfahren, als sie mir vielleicht sagen kann. Es gibt Gespräche, die Person kommt, hat ein bestimmtes Anliegen, einen bestimmten Mangel, ein bestimmtes Leiden und eine bestimmte Erzählung zu sich selbst, eine bestimmte Narration. Weil wir sind ja Menschen, es muss ja alles Sinn ergeben. Unser Leben muss Sinn ergeben. Und über diesen Sinn haben wir eben auch eine bestimmte Erzählung in uns, über uns und das, was passiert ist. Und damit kommen die Menschen. Und wenn wir dann in den Herzkontakt gehen, die Menschen legen sich hin, ich lege meine Hand auf ihr Herz, kriege ich über dieses Herz etwas vom Wesen, vom Temperament, von dem mit, was die Person im Grunde ausmacht. Das ist natürlich nicht, man kann sich das nicht vorstellen wie ein Buch, in dem ich dann lese und sage, aha, so bist du, sondern das sind natürlich ganz kleine Erfahrungen, die wir miteinander machen. Das Schöne ist, dass nicht nur ich das dann spüre, sondern im besten Fall auch die Person, und darum geht's ja, den Zugang zu sich selbst anders, neu finden kann und mehr zu dem in Kontakt kommt, wer sie im Grunde ist, was sie im Grunde ausmacht, was für Fähigkeiten hat, was sie eigentlich will im Leben, was für Perspektiven sie entwickeln kann. Wir sind ja dadurch, dass wir sehr lange brauchen, um uns selber im Leben bewegen zu können, darauf angewiesen, dass andere Personen, also unsere Bindungspersonen, für uns Sorge tragen. Und das passiert mal mehr oder weniger gut. Und je mehr wir uns anpassen müssen an dieses System, um Zugehörigkeit zu sichern, Zuneigung, Liebe, diese ganzen Dinge, desto mehr kann es passieren, dass wir uns eigentlich von dem wegentwickeln, wer wir im Grunde sind, was wir im Grunde wollen. Wenn wir zum Beispiel Anerkennung oder eben Liebe, Zuneigung erfahren, wenn wir immer artig sind oder ruhig oder besonders ambitioniert, dann kann das sein, dass das auch alles Dinge sind, die mit uns zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass wir uns zu weit von dem wegbewegen, wer wir im Grunde sind, was wir im Grunde für ein Temperament haben. Und im Lauf des Lebens kann diese Schere, die da aufgeht, von der Anpassung zu so war ich in meiner Familie sicher, zu das will ich eigentlich, immer weiter auseinanderklafft und darüber krankheitswertige Symptome entstehen können, subjektives Leiden, eben vielleicht auch eine Form von Desorientierung. Und da kommen wir eben als Therapeutinnen und Therapeuten ins Spiel, die bindungsenergetisch arbeiten und die über diesen Herzkontakt und über dieses Prinzip Bindung die Möglichkeit haben, mit der Person in diesen anderen Kontakt zu kommen, mit sich selbst.
Für mich klingt das rein intuitiv so stimmig und gleichzeitig, also ich habe gemerkt, dass es da in mir so zwei Perspektiven gab, als ich das erste Mal von der Methode erfahren habe, dass ich einerseits das Gefühl hatte, diese Aussage, hör auf dein Herz kennt die Antwort, im Grunde deines Herzens weißt du, was gut für dich ist, das sind alles so Aussagen, die ich und vielleicht auch viele, die hier zuhören, schon mal gehört haben. Und trotzdem ist ja, finde ich, aus einer fachlichen Perspektive, die du jetzt ja einbringst, ist diese Perspektive ja spannenderweise, finde ich, relativ ungewöhnlich zu sagen, ja, etwas wie Seele, Charakter, was einen Menschen ausmacht, was er vielleicht auch als Anlage mitbringt in eine Familie von Geburt an, so wie Hebammen, die häufig schon direkt bei einem ganz frisch geschlüpften kleinen Menschen etwas übers Temperament aussagen können. Das jetzt im Herzraum zu verorten und dort anzusprechen, kannst du noch etwas dazu beitragen, diese Perspektive noch verständlicher zu machen? Warum das so ist? Warum die Sinn macht?
Genau. Es ist nämlich natürlich nicht so einfach, im Sinne von hör auf dein Herz, und dann wird schon alles gut, weil wir natürlich Wesen sind, die Sicherheit brauchen. Also das ist das oberste Prinzip. Es muss sicher sein. Und wenn wir in unserer Familie oder in dem Bezugssystem, in dem wir groß geworden sind, das sind ja nicht immer Familien, aber da eben lernen, du musst artig sein, dann ist es, und ich bleibe bei diesem einfachen Beispiel, ja, damit es nicht zu komplex wird, dann ist es zwingend notwendig, dass alles, was ich bekomme, um artig zu sein, das ist sozusagen im Gehirn angelegt, das muss ich sichern. Ich bin artig, wenn ich ruhig bin, wenn ich höflich bin, wenn ich hilfsbereit bin. Das geht alles unter artig. Wenn ich das nicht bin, bin ich nicht sicher. Wenn ich aber zum Beispiel eigentlich eigenbrötlerisch bin und mir, sage ich mal, Höflichkeit oder so völlig unwichtig eigentlich wäre, ne, dann ist der Bogen natürlich enorm. Und wenn ich am Herzen vielleicht sowas mitkriege wie, über die Verbindung gibt es so eine ganz unaufgeregte, sage ich mal, Ruhe. Sowas wie sich selbst genug zu sein oder, ne? Also das sind immer so ganz, es ist ganz schwierig, diesen Prozess zu beschreiben, was übers Herz kommt, weil es so ein energetischer Einstieg ist. Also ich lasse mich so wie auf diesen Körper ein, auf das, was passiert, und es hat einen ganz eigenen Rhythmus, wie sowas entsteht. Was aber interessant ist, dass eben in diesem Herzkontakt auch auftauchen kann, was stört. Also was wird aufgerufen? Ich habe ein Beispiel im Sinne von ein Herz in einer Session. Es war ganz klar, dass es sowas gibt wie, sag du es mir, zeig du mir den Weg. Also so wie, ich kann hier gar nicht selber mich orientieren, weil ich es so gewohnt bin, dass andere sagen, wo es lang geht. Also in diesem eben in Bindung gehen, in Zusammenhang mit dem Herzen, gibt es eine, sage ich mal, größer angelegte Information zur Gesamtsituation. Und da ist natürlich eine Session nur ein Baustein. Und da geht nicht der Himmel auf und die Erkenntnis kommt runter, sondern es ist ein ganz feingliedriger, natürlich auch je nach Prozess aber und je nach Person, aber es ist eben ein ganz feingliedriges Voranschreiten. Und der eben wichtigste Aspekt ist dieses, wie kann das Gehirn über diese neuen Erfahrungen an Sicherheit gewinnen, dass die Sicherheit sich eben in sich selbst verankern kann und nicht in dem, wie bin ich im Außen anerkannt, geliebt, zugehörig, diese ganzen Dinge. Und das ist ein total komplexer Prozess, weil es eben nicht darum geht, einfach ein Verhalten zu ändern oder etwas zu überschreiben oder etwas aufzulösen, sondern über diesen Herzkontakt und über diese sichere Bindung, also über dieses Vertrauen, was entstehen kann in dieser Therapeutinnen-Klientinnen-Beziehung, darüber sichere Erfahrungen gemacht werden können, die dem Gehirn die Möglichkeit geben zu sagen, aha, hier kann ja noch was anderes sicher sein als das, was ich bis jetzt kenne und was in seinem Sicherheitssystem vielleicht irgendwann in einen anderen Kontext gebracht werden kann. Nämlich im Sinne von, eigentlich ist es gar nicht sicher, sondern es hat mich nur gesichert. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Ja, also ich muss aufpassen, dass das jetzt nicht zu pathetisch klingt. Dass ich fast wieder ein Stück weit diese Urerfahrung wie aus dem Mutterleib mache. Ich bin sicher gebunden und kann dabei sein, wer ich bin.
Ja.
Ich kann völlig ich selbst sein und niemand geht mit mir deswegen aus dem Kontakt.
Genau. Genau. Ich glaube, es klingt gar nicht pathetisch, weil es genau das ist. Und darauf sich einlassen zu können, dass alles okay ist, da ist eben Bindung so ein Geschenk, also dass es sozusagen entdeckt wurde als Prinzip, was eben auch jenseits von Mutter-Kind-Beziehung statt oder Bindung stattfindet, weil der Mensch, der da liegt oder die Klientin, der Klient, die da kommen, eben genau diese Möglichkeit haben, überhaupt in so einen regenerativen Zustand zu kommen, in dem ich mitkriege, was ist. In dem ich mitkriege, da ist jemand, der bedingungslos da ist. Es gibt einen Entwicklungspsychologen, der hat so einen Satz geprägt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und der Satz hat natürlich 1000 Interpretationsspielräume, ne, potenziell. Aber eben in diesem Sinne von mein Gehirn, und das ist ja auch sozusagen erwiesenermaßen so, durch die Neuroplastizität, es kann andere Erfahrungen aufnehmen und dadurch auch neue Vernetzungen, also neue Informationen verarbeiten und darüber eben auch ein anderes Sicherheitsempfinden bekommen, also einen anderen Anker von Sicherheit, nicht mehr im Außen, sondern im Innen finden und darüber darf sich die Welt erschaffen. Also das ist das, was ich immer wieder so in meinem eigenen Prozess, in den Prozessen, die ich mit den Menschen gesehen habe, die mit mir die Ausbildung gemacht haben und jetzt aber auch in den Prozessen, die ich selber mit begleite, was das für ein Gamechanger ist, zu sagen, ich darf die Welt mir so gestalten, wie sie für mich gut ist, ohne als Egoist dazustehen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen und eigentlich eben gerade noch viel mehr Beitrag leisten zu können, noch viel sozialer zu sein, wenn ich es in mir selbst verankere und nicht in dem, was mich sichert, weil ich doch so ein artiger Mensch bin, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ne?
Mhm. Mhm. Ja, es klingt so nach, da bin ich so ein bisschen bei dem, was ich in der Anmoderation so auch zum Thema Potenzialentfaltung und Selbstentwicklung sagte, bestenfalls vielleicht im Begleitungsprozess durch dich oder auch am Ende in die Lage versetzt zu sein, wirklich bei mir zu sein und angstfrei aus meinem Potenzial heraus zu handeln. Und ich bin ganz überzeugt, dass diese Form von Potenzialentfaltung auf jeden Fall die umfassendste Wirkung entfalten kann und ja tatsächlich auch den größtmöglichen Beitrag leistet. Und zumindest ich mache die Erfahrung, wenn ich etwas tun kann, was eben in der Form aus mir entspringt, dass das von außen betrachtet vielleicht auch anstrengend sein kann oder richtig viel zu tun ist und dass es mich aber eigentlich energetisch nicht wirklich auszehrt oder beansprucht, sondern mir fast schon noch Energie während dieses Prozesses zufließt als abzufließen, weil ich im Einklang mit mir selber handeln kann oder wirklich in so einer Form von tiefer innerer Integrität. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch mal brav und artig sein kann oder mich anpassen oder so, wenn das irgendwie für einen Moment mal gefragt ist, aber ich verliere mich da selber nicht mehr so aus dem Blick, bestenfalls.
Genau. Das ist das, wo ich merke, wo Kultur und eben auch so kulturelle, kollektive Prägungen so ins Spiel kommen, dass es eben nicht bedeutet, egoistisch zu sein, wenn man diesem eigenen, dieser intrinsischen Motivation, dieser eigenen Potenzialentfaltung folgt, sondern also, dass wir dann eigentlich da ankommen, wo wir im Grunde sind, nämlich wir als soziale Wesen. Nur wie sieht unser sozialer Beitrag eben aus, wenn wir ihn aus uns selbst holen oder wenn wir ihn eben aus dem Außen gelernt haben? Das finde ich so interessant, weil da klar wird, wie wir kollektiv geprägt sind. Wenn ich mich um mich selber kümmere, bin ich Egoistin. Dann habe ich irgendwie die Gemeinschaft nicht im Blick. Ich hatte letztens einen Prozess mit einem Menschen, der internationaler, also globaler geprägt ist, in mehreren Kulturen. Und was da für mich so spürbar wurde, und ich hatte das in anderen, also ich konnte das dann vernetzen mit anderen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe in Prozessen, dass Kultur vorsprachlich implementiert wird. Also Kinder lernen auf dem Spielplatz, bei Playdates, einfach nur, wenn sie Erwachsene beobachten, wie reagieren sie auf bestimmte Dinge. Sie lernen, wie das hier so läuft. Und das ist von Kultur zu Kultur, da gibt es Gemeinsamkeiten, da gibt es Unterschiede, aber es läuft, und das war für mich so interessant zu entdecken, es läuft vorsprachlich. Deswegen ist es gar nicht immer so einfach, den Zugriff darauf zu bekommen, was ja eigentlich gerade Thema ist, weil so viel einfließt in den eigenen Prozess. Aus der eigenen Geschichte, aber auch aus diesem kollektiven Raum. Und da ist Kultur nur ein Faktor. Also aus was für einer Geschichte kommen wir? Was haben wir da alles noch an Gepäck mit dabei? Und dieser Prozess ist umfänglich. Und er ist aber, und das ist wie das andere, was, glaube ich, in der Kultur so wie mit eingeprägt ist, es ist eben keine Nabelschau. Es ist nicht, oh ja, hier macht jetzt jemand irgendwie 5 Jahre Therapie und was kommt bei rum, ne, was ja oft, finde ich, so, wenn man so in die Gesellschaft so breit guckt und die Vorurteile über Psychotherapie auch so mit aufgreift, ja, dieses, was habe ich denn davon? So. Mhm. Aber dass es eben im Grunde um einen tiefen Gesundungsprozess geht, das wird mir durch die Arbeit so deutlich. Und dass es so viel umfasst und dass es im besten Fall zur Gesundung aller beiträgt und eben nicht nur im eigenen, dass ich irgendwie besser durchs Leben komme oder so. Mhm. Aber dass das der Beginn ist, dieses sich selbst wohlfühlen zu dürfen, sich an der Gesundheit orientieren zu dürfen und nicht an dem, was irgendwie blöd gelaufen ist, sage ich jetzt mal ein bisschen lapidar. Mhm.
Also ich merke natürlich zum einen als Frau ganz deutlich, wenn ich meine Prägung reflektiere, dass ich das immer noch, immer wieder ganz regelmäßig lernen darf, dass es vor allem auch meiner Familie und meinem Umfeld dann gut geht, wenn es mir gut geht und nicht das, wo ich immer wieder reinfalle, was brauchen denn alle anderen, damit es ihnen gut geht und ja, scheiß auf meinen Spaziergang, den ich machen wollte und auf meine halbe Stunde Yoga, was lesen, mit mir sein, erstmal um alle anderen kümmern. Also so ein ganz einfaches Alltagsbeispiel. Und ich würde denken, dass das wirklich ein wichtiger Perspektivwechsel ist, den jetzt eben auch der Ansatz der Bindungsenergetik total unterstützt, dass jedes Individuum dann gesundet und den größtmöglichen auch Beitrag leisten kann, wenn es bei sich ist und aus sich heraus schöpft und nicht aus einem angepassten, vielleicht ungünstig überprägten Selbst. Kurze Pause für unseren Werbeblock. Zu den Themen unseres Podcasts, der Selbst-, Team- und Werteentwicklung und Erweiterung der Haltung, bieten wir dir verschiedenste, kürzere und auch längere Workshop-Formate und Seminare an. Mehr Infos zu diesen Angeboten findest du unter shop.short-cuts.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, genau. Und das ist wirklich, ich habe ein paar Jahre in einer onkologischen Reha-Klinik gearbeitet und habe viel auch mit Gruppen gearbeitet und auch im Einzelsetting. Und weil du das jetzt gerade mit den Frauen, ne, mit der weiblichen Prägung sagst, es ist wirklich enorm, wie stark, und das ist eine weibliche Prägung, genau wie du sagst, diese Prägung ganze Lebensläufe bestimmt. Und je mehr du davon ausgehst, dass das dein Leben ist, weil du eben in ein Setting reingeboren wirst, in dem es einfach keine andere Option gibt. Deine Mutter hat es so gemacht, deine Großmutter, alle haben es so gemacht. Du kommst vielleicht noch auch aus einem, sage ich mal, dörflicheren Umfeld, wo es auch nicht so viel Einflüsse von außen gibt. Diese Welt, also die ist dann so. Und wenn ich mich nicht so verhalte, dann droht eben immer noch Ausschluss. Das ist... Also aus therapeutischer oder aus beziehungsweise gesundheitsorientierter Perspektive ist das eine Tragödie. Also ich will jetzt auch nicht zu pathetisch sein, ne? Ja. Aber dass es wirklich Menschen gibt, die diese Option für sich kaum in die Hand nehmen können, weil die Realität eben genau die geblieben ist, die sie vorgefunden haben, als sie auf die Welt gekommen sind. Und diesen Weg zu gehen ist leider ein Privileg.
Oh ja.
Also das ist so und das ist irgendwie auch schlimm. Also ja. Aber ja. Es muss irgendwo anfangen. Das denke ich dann auch. Und es ist, und das finde ich eben auch so wirklich berührend, gerade in diesem Kontext, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die eben sonst nicht in meine Praxis gekommen wären. In diesem Reha-Kontext hast du ja wirklich diverse, aber heterogener geht's nicht, ne? Also von dem, wie sich eine deutsche Gesellschaft abbildet. Und wenn du da eben dieses Prinzip Bindung, also diese Methode anwendest, was da möglich ist, die sind da ja 4 Wochen, höchstens 5 oder 6, ne? Und ich hatte mit den Menschen nie mehr Zeit als vielleicht 3 Einzelsitzungen und dann noch eine Gruppe oder so. Und was da alleine schon möglich ist, wenn du es einfach anwendest, wenn du Bindung operationalisierst und den Menschen darüber in Bindung mit jemand anderem sichere Bindung zu sich selbst ermöglichst, die Gefühle zulassen dürfen, nur für diesen Ausschnitt einer Sitzung, was das für Wellen schlagen kann, das ist erstaunlich und hat für mich nochmal klar gemacht in dieser ganzen Zeit, dass es eben wirklich ein biologisches Prinzip ist. Dass es nicht, ich mache hier jetzt mal irgendwie den Zauberstab und beschere den Menschen eine gute Erfahrung, sondern sie können anbinden an eben, ich bin ein soziales Wesen, ich brauche ein sicheres Gefühl in Verbindung, um überhaupt mit mir in Verbindung gehen zu können. Wie dieser Zweierschritt, ne? Dass es eben auch nicht ohne die anderen geht. Und das ist ja das Dilemma.
Ja, das Dilemma, und es macht keinen Sinn, das jetzt zu bewerten, ob es mehr Dilemma oder aber auch wiederum mehr gleichzeitig ein Glück ist, dass wir uns wiederum auch gegenseitig diese Heilung wieder schenken können, wenn man denn dann in das Privileg kommt, diese Erfahrung zu machen. Ja, und ich glaube, mir ist es gerade noch wichtig, weil wir jetzt einmal explizit auf kollektive frauenspezifische Themen fokussiert haben, auch noch einmal zu sagen, dass es das in genauso harter und verhärteter, teils unmenschlichen Form definitiv, dass auch kollektiv für Männer existiert. Das Rollenbild wiederum dem zumindest auf einer eher unreflektierten Ebene Männer glauben, genügen zu müssen, da beneide ich keinen Mann drum,
nee, genau.
Der da drin steckt, sozusagen.
Ja. Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil es ist genau dieses System, da gibt es keine Gewinner. Also, ne?
Ja.
Ja. Ich habe noch ein Beispiel, was mir gerade, als du geredet hast, in den Sinn gekommen ist, wo das so deutlich wird, macht nochmal so ein bisschen anderen Raum auf, aber ich glaube, da, wo wir uns gerade bewegen, passt es gut rein. Wenn die Welt der anderen, wenn dieses, die anderen wissen, wie es geht, das ist ja ein bisschen die logische Folge dieser Anpassung. Wenn sich das fortträgt, und jetzt bringe ich lieber das Beispiel, bevor ich mich so verliere in so theoretischen Mutmaßungen. Ich hatte eine Klientin, die hat ihren Sohn durch ein Gewaltverbrechen verloren. Und also ich meine, es ist klar, ne, sowas ist beyond words, da wird eine Welle, also da geht was los an diese Welle an Gewalt, die immer noch spürbar war im Raum, als sie davon erzählt hat, die war enorm. Die kann eine Person nicht alleine tragen. Und sie wohnt eben in einer dörflicheren Region und keiner konnte es tragen und war in Folge nicht bereit, es zu tragen und hat es wie klein gemacht. Also ich vereinfache es jetzt stark, ne, um es irgendwie hier in den Kontext packen zu können. Und ihr Rückschluss war, ich muss damit klarkommen. Also man kommt damit klar. Und es ist körperlich geworden. Ihre Trauer hat in ihrer Psyche keinen Platz gefunden, keinen Ort, weil sie sich nicht anbinden konnte und sich selbst diese Anbindung nicht, also es ging nicht, es war zu viel. Und ihr Körper hat somatisiert. Also sie war in der Klinik nicht aus onkologischer Perspektive, sondern aus orthopädischer Sicht. Das war eine Klinik, die beides hatte, beide Programme sozusagen. Und diese Schmerzsymptomatik hatte sich so weit ausgedehnt, dass sie nicht mehr arbeiten konnte. Aber es war eben der Schmerz. Der Schmerz war handelbarer als dieser psychische, dieser seelische Schmerz. Und ich fand es so eindrücklich, weil sie war isoliert in dieser Community, sage ich mal, oder in dieser Gemeinde, weil es eben die anderen auch, die wussten nicht, wie es geht. Es hat sicher keiner böse gemeint, aber dieser, wie gehe ich mit so einem Schicksalsschlag um? Ich habe selber nicht gelernt, wie, ne? Kann ich mir dann so vorstellen, wenn ich mich in die Leute reinversetze. Da mache ich lieber dicht und stell mir vor, nee, da muss man die jetzt mal in Ruhe lassen. Oder nee, das ist mir zu viel. Oder kann ich nicht. Also wie auch immer, ne, was da für ein Schutzmechanismus losgeht. Mhm. Aber dieses Eindrückliche, ne, ich kann mich nicht anbinden. Ich kann es selbst nicht tragen, weil ich denen glaube, dass ich klarkommen muss, weil mir gespiegelt wird, ich muss klarkommen. Es muss aber irgendwo hin, weil es eben wie energetisch, es ist da. Ich kann es nicht wegdenken, ich kann es nicht wegdefinieren und es zeigt sich im Körper. Und da kommt dieses Energetische ins Spiel, ne? Ohne das irgendwie nicht spirituell zu meinen, sondern wirklich physikalisch. Ja. Da ist Information im Raum, ne? Und die hat eine Wucht, mehr oder weniger, ne? Das ist natürlich jetzt ganz schön viel, wenn man von so einem Schicksalsschlag spricht. Aber eben das damit umgegangen werden muss, auf die eine oder andere Weise, das wird mir durch diese Arbeit so klar. Und in diesem Beispiel finde ich es so deutlich, was eben passiert, wenn es nicht zur Verarbeitung kommt, dass es sich einen Weg schafft und ist es, sei es der Körper, ne, in dieser chronifizierten Schmerzsymptomatik.
Hast du vielleicht an der Stelle eine kleine Empfehlung für uns Zuhörende? Also jeder von uns wird irgendwann, früher oder später, in sich selbst oder mit Menschen in Kontakt sein, die schwere Schicksalsschläge zu verarbeiten haben. Wie ist es dir gelungen, gut mit der Frau, deren Sohn durch diese Gewalt gestorben ist, mit ihr gut in Kontakt zu sein, sodass dieser Kontakt unterstützend war? Weil den Impuls, den du gerade beschrieben hast, von ihrem menschlichen Umfeld, diesem Kontakt aus dem Weg zu gehen, aus dem noch Unvermögen, diese Energie zuzulassen oder damit ja, wie in Kontakt zu treten.
Also es gibt ja im Englischen diese schöne Beschreibung oder diesen schönen Ausdruck to sit with it. Und in der Meditation wird das ja oft, ne, in den Zusammenhang gebracht. Und ich glaube aber, dass es keinen Ratschlag an der Stelle braucht oder kein es wird schon wieder oder was man dann auch immer sagt, wenn man eben diese energetische Welle mitkriegt und nicht weiß, wie man sie selbst verarbeiten soll, dass man es wie fühlen darf, dass man mitkriegen darf, ohne dass man Angst haben muss vor irgendetwas, dass die durchgehen darf. Und das ist ja auch mit Menschen, die mit suizidgefährdeten Personen im Umfeld zu tun haben oder mit schweren Krankheiten oder mit eben Schicksalsschlägen. Dieses, ich sehe dich und ich trage das und wenn ich es nicht mehr tragen kann oder es alleine zu viel wird, dann darf auch ich mich anbinden. Also es muss niemand irgendetwas alleine tragen. Das ist das eine. Und das andere, es ist wahr. Im Sinne von, wenn wir bei diesem Schicksalsschlag bleiben, es ist wahr, dass das unermesslich ist. Deine Gefühle sind wahr. Weil wir ja auch aus einer Prägung kommen, in der Gefühle eher mit reiß dich zusammen, jetzt bleib mal ruhig, jetzt setzt's aber gleich was. Also ich muss vielleicht dazu mein Alter sagen, weil das hat sich vielleicht auch schon so ein bisschen ausgewaschen. Aber ich bin jetzt 46 und ohne dass ich selber das vielleicht ständig erfahren habe, ist das der Resonanzraum, in dem ich groß geworden bin. Stell dich mal nicht so an, die Kinder schreien zu lassen, bis sie aufhören zu schreien, weil sonst tanzen sie einem auf der Nase rum. Also das sind so diese Resonanzräume, die, ich weiß nicht, wie weit immer noch hier reinragen, aber mit denen wir, sag ich mal, uns, mit denen wir lange Zeit zu tun hatten, sag ich mal so. Ne? Deswegen ist es gar nicht so einfach für uns, von unseren Gefühlen ausgehen zu dürfen, als wahr, echt. Sondern es gibt immer diese Stimmen, die sagen, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, nimm dich nicht so wichtig, nimm nicht so viel Platz ein, komm klar. Die Liste ist endlos. Und dass in dem Moment, wenn so ein starkes Gefühl auftaucht, erstmal nichts daran verkehrt ist und auch die Person, die nah dran ist, nichts weiter tun muss, als sich daneben zu setzen und zu sagen, ja, wenn ich mich da reinversetze, wenn ich da mitfühle, kriege ich mit, wie schwer das ist. Und was dann schon passieren kann, ist eben, dass das Nervensystem, wenn es die Möglichkeit bekommt, sich wie mit einem anderen Organismus zu verbinden, schon automatisch sich beruhigen kann. Weil es eben nicht darum geht, jetzt einer Strategie zu folgen, einer jetzt geht's doch gleich wieder besser Strategie, weil das nun mal jetzt die einzige Person ist, die da ist und die gibt mir einen schlechten Ratschlag, aber immerhin besser als gar nichts oder so, sondern dass es nicht mehr ist, als einfach da zu sein. Und wenn das zu viel ist, sich eben auch wiederum jemanden suchen zu können und zu dürfen, an den man sich dann wiederum anbinden kann, dass eben genau dieses Gefühl von die Energie ist zu viel für vielleicht auch sogar zwei Personen, dass es sich ausbreiten darf. Ich habe zum Beispiel, als ich das erste Mal mit dieser Frau gearbeitet habe, mir danach habe ich mich gleich mit einer Kollegin verbunden, weil klar war, auch ich kann es nicht alleine tragen. Es ist zu groß. Und dieses, es eben nicht alleine machen zu müssen, ist, glaube ich, total elementar an der Stelle.
Mhm. Auch eine entweder ungewohnte und auf jeden Fall wichtige neue Lernperspektive.
Ja, Ja, genau. Und vielleicht nochmal ganz kurz nur, weil das noch wie so ein Faden ist, was kann diese Frau, ne? Also was, wenn man sowas dann mal erfahren hat in irgendeinem Kontext und wie geht man dann wieder zurück in sein Leben, wenn man zum Beispiel nur bei einem Workshop oder eben nicht die Mittel, die Zeit, die wie auch immer die Motivation hat, eine langjährige Therapie zu machen, dieses Gefühl von, es stimmt. Also ich bin mit meinen Gefühlen nicht falsch. Das kann schon weitertragen, ist meine Erfahrung.
In so einem Akt von Selbstannahme.
Ja, genau, ja. Genau.
Okay. Ich würde noch einmal gerne so einen ganz konkreten Spot auf den Ansatz der Bindungsenergetik werfen. Und zwar, du hast Psychologie studiert und auch ich hätte bis zu einem bestimmten Punkt gesagt, danach weiß man alles, was man wissen muss, um einem Menschen zu helfen in allen Lebenslagen. Und auch du hattest ja vermutlich an einem bestimmten Punkt das Gefühl, nee, irgendwas Entscheidendes fehlt. Und dich dann entschieden, nochmal eine über 4-jährige Ausbildung in Bindungsenergetik dazuzunehmen. Kannst du nochmal so vielleicht in wenigen Sätzen nochmal sagen, worauf Bindungsenergetik die Antwort war, was im Psychologiestudium bis dahin nicht beantwortet werden konnte?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so in Zusammenhang bringen kann, weil im Psychologiestudium, und das ist anders, es gibt jetzt andere Formate von Psychologie-Studiengängen, aber du hast in einem Psychologiestudium nicht zwingend mit psychotherapeutischen Verfahren zu tun. Du lernst die wie alles andere auch, ne? Und es ist dann mehr oder weniger vertiefend. Ich habe aus vielleicht meiner eigenen Erfahrung, also meiner eigenen Entwicklung, mehrere Verfahren kennengelernt. Und ich würde sagen, was in der Bindungsenergetik für mich so bahnbrechend oder so reizvoll auch war, ist, dass es um mein Wohl geht. Also, dass es an meinem Wohl sich orientiert. Nicht irgendwas durcharbeitet, nicht irgendwas auflösen will oder mir irgendein neues Verhalten beigebracht werden soll. Und ich will kein Richtlinienverfahren-Bashing machen, ne? Also die haben alle ihre Berechtigung. Aber wenn ich aus meiner Perspektive das beschreibe, dann war dieses, ich darf mich verbinden. Ich kann hier mein offizielles Narrativ von mir selber ad acta legen, weil ich in eine direkte Erfahrung kommen darf. Mit mir selber in einer sicheren Verbindung. Ich glaube, das ist das, was basal, also wirklich grundlegend anders ist und auch in der Erfahrung ebenso basal. Wenn ich jetzt aus therapeutischer Sicht beschreibe, also ich kann überall mit reingehen. Ich bin an keinem Punkt, wenn ich das ernst nehme, dieses Prinzip Bindung, wenn ich diese Methode anwende mit diesen vielen tollen Techniken, die sie hat, kann ich ganz nah dranbleiben. Immer. Egal, ob die Person auf der Stelle tritt, nicht weiterkommt. Wenn ich die Gesundheit der Person im Blick habe, wenn ich viel über dieses Wesen, das Temperament der Person schon rausgefunden habe, was ich zwingend tue in diesem Herzkontakt, dann kann ich mich daran langhangeln. Dann werde ich nicht irgendwann ratlos oder sage, ja, Entschuldigung, aber jetzt kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Was ich wirklich oft auch gehört habe von Klientinnen und Klienten, die aus wirklich sehr negativen Therapieerfahrungen kamen, dieser gesundheitsorientierte Ansatz, den habe ich davor in der Form noch nicht erlebt.
Ja.
Ja.
Ja, verstehe.
Und Therapieforschung ist ja auch schwierig. Es sind so viele Faktoren. Woran merkst du, dass Therapie wirksam ist, ne? Und das Einzige, auf was sich alle Studien einigen können, ist, es ist die therapeutische Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin. Und das ist letztlich, finde ich, zahlt so ein auch in dieses Prinzip dessen, also was wir zur Methode erheben. Also nur darüber ist es wirksam. Und je vertrauensvoller dieses Band, dieses emotionale Band, dieses Bindungsband ist, desto mehr kann die Person, muss sich nicht absichern, ist mit dieser Beziehung alles in Ordnung? Bin ich hier noch in einem guten Boot mit der Person, die mich hier jetzt therapeutisch begleitet? Sondern das ist klar und ich kann mich ganz in eben, wie du es beschrieben hast, wie aus dem Mutterleib kommend, ne, das hat natürlich wirklich so was Pathetisches, wenn man das so beschreibt, aber so frisch, so naiv, so fein darf es sein. Ich muss mich hier nicht zurückversichern, sondern ich auch als Therapeutin stehe dafür ein, dass diese Person sich wohlfühlt. Und dieses Wohl ist gerade zu Beginn der Therapie und immer wieder auch neu muss das betrachtet werden, das oberste Prinzip. Die Person darf sich wohlfühlen. Und dann beginnt Veränderung. Und nicht über, ich muss irgendwie hier alles zusammenkneifen und dann einfach durch und dann wird's schon irgendwie, sondern ich darf mich wohlfühlen. Und viele, gerade wenn man jetzt in diesen, wenn Menschen über eine Kasse sich ihren Therapieplatz finanzieren lassen, dann sind sie so froh, dass sie überhaupt nur irgendjemanden finden, dass sie Abstriche machen bei ihrem Wohl. Eigentlich, wenn sie ganz ehrlich mit sich wären, oft, ne, nicht immer, natürlich nicht, aber das habe ich oft gehört, hätten sie sich nicht für diese Person entschieden. Und dadurch, dass es aber nun mal die Person ist, die als erstes einen Platz für sie frei hatte, gehen sie in Prozesse, die sie irgendwie gehen, weil sie denken, naja, wenigstens irgendwie Hilfe, aber fühlen sich eigentlich nicht wirklich wohl. Und das passiert sicher nicht im großen Stile, das hoffe ich zumindest nicht, also das will ich nicht implizieren, das, ne, das ist mir nur wichtig, das zu sagen, aber es passiert leider zu oft, weil wir das nicht gelernt haben, dass es uns gut gehen darf. Das sage ich jetzt auch so ein bisschen pathetisch, ne? Aber dass es ums Wohl gehen darf, dass ich mich wohlfühlen darf. Auch ich als Therapeutin muss mich wohlfühlen mit meiner Klientin oder meinem Klienten. Also das ist keine Einbahnstraße, ne? Aber dass Gesundheit über Wohl funktioniert und nicht über Unwohl. Das ist, glaube ich, das, um jetzt zum Punkt zu kommen, zusammenfassend, was das Bahnbrechendste für mich ist.
Ja, ich meine, wir haben vorhin schon festgestellt, dass diesen Ansatz erleben zu können ein Privileg ist und dass es ein genauso großes Privileg ist, Therapie zum Teil finanziert in Anspruch nehmen zu können. Und ich kann gerade auch nicht sagen, was es bräuchte, um sozusagen dann auch noch feststellen zu dürfen, nee, mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten, das passt nicht zu mir, ich suche weiter. Da kann ich jede und jeden verstehen, der da sozusagen nicht weitersucht, ja, je nach, ne, nach gefühlter seelischer Notlage oder Leidensdruck, da vielleicht Jahre, ich weiß nicht wie lange, sich auf die Suche nach einem Therapeuten oder nach Begleitung zu machen. Wer nimmt diese Odyssee auf sich? Und dann gleichzeitig, ja, da beißt sich absolut die Katze in den Schwanz, wenn wir beide wissen, dass diese Beziehung das Fundament von Wirksamkeit ist, dann macht es eigentlich keinen Sinn, das Ganze mit jemandem zu machen, bei dem ich mich nicht sicher fühle. Ach, eine Krux, aber das werden wir jetzt hier in diesem Gespräch nicht lösen können.
Nein. Aber irgendwie wird die Dimension deutlich, ne? Oder mir geht es so, dass da irgendwie sowas aufgeht, also in der Bedeutsamkeit aufhalten, ne?
Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass biologische Bindungsprozesse, vor allem der ersten Jahre, wo es für mich als Baby und aber auch noch weit über das Baby- und Kleinkindalter hinaus, wo Bindung für mich mein Überleben sichert. Und wie du gesagt hast, wo ich alles dafür tue, dass diese Bindung immer Vorrang hat vor meiner Potenzialentfaltung oder vor meinem eigenen Wesen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese biologischen Bindungsprozesse die Potenzialentfaltung des Individuums hemmen können, gibt es dann etwas, das du uns Eltern oder ja überhaupt eben allen Menschen, die Kinder begleiten, mit auf den Weg geben möchtest?
Ich kann es vielleicht so sagen, dass so wie ich die Kinder, die in meinem Umfeld sind, also so diesen Kontext mit Kindern miterlebe. Ich selbst habe keine Kinder. Der Alltag hat ja bestimmte Herausforderungen. Und über diese Herausforderungen gibt es viel Potenzial, dass Eltern oder eben Menschen, die mit Kindern zu tun haben, Bindungspersonen sind, in so eine gewisse Enge mit sich kommen. Oder irgendwie muss was schnell gehen, die Schuhe müssen sich schnell angezogen werden, weil man muss weiter, wie auch immer, ne? Dass so bestimmte Sachzwänge, sage ich mal, den Alltag übernehmen. Und dass das Gewohnheit wird. Und dass es immer wieder die Möglichkeit gibt, das ist das, wo ich mich jetzt da wie bewege, immer wieder zu sagen, was ist das eigentlich für ein Mensch, dieses kleine Wesen? Was macht der eigentlich so aus sich oder sie heraus, ne? Wenn die so ganz unbeobachtet oder auch in Verbindung, wie geht sie mit mir, wie geht diese kleine Person mit mir in Verbindung? Oder wie viel Raum braucht sie? Also dieses, wie fein kann ich, es gibt in der Bindungstheorie ein sehr schönes Wort, was das, finde ich, gut beschreibt, Attunement. Also wie kann ich mich auf mein Kind eintunen? Immer wieder neu. Und immer wieder raustreten aus diesem Alltag, sage ich mal, und aus dem, was getan werden muss. Und darüber aber auch für sich selbst ein Verständnis entwickeln, dass das eben nicht immer geht. Man kann nicht immer attuned sein, weil eben auch Bindungspersonen, Eltern ihre eigenen Prozesse am Laufen haben. Eben Anbindung. Ich glaube, das wäre dann sozusagen, wenn da eine Überforderung auftaucht, die dieses Attunement nicht so einfach macht, auch da sich anbinden können. Es gibt Erziehungskurse, ne? Das klingt irgendwie vielleicht blöd, aber so Gruppen, wo man sich mit anderen Eltern austauschen kann, mit Fachpersonen, die diese Prozesse so ein bisschen supervidieren. Ne? Diese, wie gehe ich eigentlich mit meinem Kind um? Also, dass es total legitim ist zu sagen, ich suche mir Hilfe, wenn ich eben dieses Attunement selber nicht so gut hinkriege. Vielleicht, weil mit mir selbst nicht so umgegangen wurde. Ne? Wir kommen ja immer natürlich auch wieder in unsere eigenen Kindheitserfahrungen rein, wenn wir wiederum dann Bindungspersonen sind, dass das wieder zugehört. Und zwar nicht im Sinne dieser Nabelschau, ne? Oder dieses, oh Gott, jetzt soll ich mich darum auch noch kümmern, sondern wirklich im Sinne dessen, dass es on the long run, ja, für alle gesünder, schöner, besser, also besser im Sinne von wohliger ist. Ne?
Mhm. So. Ja, schöne Perspektiven. Mhm. Was ich dich auch noch fragen wollte, ich verstehe dich bis jetzt als Bindungsenergetikerin so, dass du so wie ein Verstärker im musiktechnischen Sinne sozusagen, ein Verstärker der Herzstimme bist und ja vielleicht sozusagen dann auch eine Unterstützung der Kommunikation zwischen Herz und Hirn. Wie hast du die Schulung dieser Fähigkeiten in dir selbst während deiner Ausbildung erlebt? Ich frage das, weil ich habe einerseits für mich jetzt so das Bewusstsein, es ist ja offensichtlich etwas, was jeder von uns angelegt kann. Aber ist da in dir wie so eine komplett neue Welt aufgegangen?
Also ja, und zwar Schritt für Schritt. Ich wusste am Anfang, als wir die Ausbildung gestartet haben und Michael Munzel, der das entwickelt hat, auch unser Ausbilder war und uns eben viel auch in der Mitte mit Demo-Sessions gezeigt hat, woran wir arbeiten, wie wir arbeiten, wie wir unsere Sinne schärfen, dass ich am Anfang, das war wie Zauberei, weil es gab eine Wirkung, also auch wenn ich selber nur zugeguckt habe, war klar, okay, irgendwas passiert hier, irgendwas Bewegendes, Großes, also ne, ist immer schwierig, da eben auch nicht pathetisch zu werden, aber es war irgendwie klar, wow, okay, da geht was. Und ich habe zum Glück, weil er das auch sehr deutlich immer gemacht hat, ich habe vertrauen können in, dass das wächst. Dass ich viel vielleicht jetzt noch nicht verstehe, dass ich viel eben entlernt habe oder lange nicht mehr benutzt habe, wie auch immer. Also er hat es operationalisiert. Ein Beispiel für dieses In-Bindung-Gehen, mich zum Beispiel dieses Handwerkzeugs hineinfühlen, also das wirklich als Operationalisierung von Bindung zu begreifen und mich einfach immer wieder im Gespräch oder auch im Herzkontakt hineinzufühlen in diese andere Person. Wenn ich diesen Kanal öffne, was kriege ich dann mit? Und das mache ich nicht nur einmal, sondern das mache ich dann vielleicht während eines Ausbildungsblockes mit 3, 4 Leuten mehrere Male. Und krieg dann mit, dass wenn ich mich hineinfühle, dass ich andere Informationen über diesen Kanal bekomme, als wenn ich mich hineindenke. So, ne? Und so lässt sich das operationalisieren und darüber auch lernen. Und so gibt es natürlich viele Methoden in diesem Universum. Und das hat mir auch geholfen, es als Universum zu verstehen, zu sagen, okay, ich betrete jetzt hier eine neue Welt oder eben ein neues Universum, in dem es viele Dinge zu verstehen gibt, viele Dinge zu erfahren und über diese Erfahrung sich Dinge verankern dürfen, neuronal neu vernetzen dürfen. Und dem habe ich mich einfach wie anvertraut. Und das Interessante ja in diesen therapeutischen Ausbildungsgruppen, sei es jetzt eben unser Verfahren oder auch in allen anderen Verfahren, du bist ja immer gleichzeitig Therapeutin und Klientin, weil du ja miteinander übst. Und dadurch wird dein eigener Reifeprozess angestoßen oder weiterverfolgt und deine Identität als Therapeutin wird gestärkt, ne? Wie mache ich das eben? Weil du hast es irgendwann vorhin ja auch gesagt, jede Person geht ja ein bisschen anders in Bindung. Und genau darauf auch zu vertrauen, dass es da kein falsch und richtig gibt, sondern wie gehe ich in Bindung? Also wie kann ich dieses Vertrauen auch in meine Fähigkeiten stärken, zu sagen, das ist jetzt meine Hypothese zu diesem Zustand, zu diesem Leiden, zu diesem Mangel, zu diesem Prozess und mich auch über dieses Vertrauen auch irren zu dürfen. Ne? Also zu sagen, ah, okay, das war jetzt unsere Arbeitshypothese oder meine innere Arbeitshypothese zu einem bestimmten Prozess und jetzt stehe ich aber an einem anderen Punkt mit der Person, jetzt kann ich das verwerfen oder da was hinzufügen. Also diese Beweglichkeit in diesem Prozess, ja. Das war so spannend für mich, weil ich auch da die Prägung gemerkt habe, richtig gut oder falsch, nicht gut. So, und dann zu merken, nee, es geht eher um so einen Trial-and-Error-Prozess und um dieses immer wieder neu in Bindung gehen, immer wieder neu in den Kontakt aufnehmen, immer wieder neu nach dem Wohl gucken. Was fühlt sich wohl an? Was braucht der Prozess? Was braucht dieses Herz? Also immer wieder mich auf die Methode berufen zu können, die eben sehr viel feiner und detailreicher ist als eben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur sich hineinfühlen und hineindenken. Ne? Aber das wie als Grundbesteck zu lernen. Ich kann mich hineinfühlen. Ich kann wie in diese Landschaft dieser anderen Person, diese psychische Landschaft, wie mit reingehen. Und dieses da reingehen können und sich mit der Person umsehen in dieser eigenen inneren Welt, das hat diesen Ausbildungsprozess geprägt, dass das geht, dass das möglich ist.
Ja, das klingt nach einer wunderschönen Form von Verbindung mit anderen Menschen. Jetzt würde ich gerne so Richtung Ende des Gesprächs noch auf ein ganz spannendes Projekt von dir und Wegbegleiterin eingehen. Und zwar plant ihr das Netzwerk mit Bindungsenergetikerinnen. Und ihr wollt dort ja das Prinzip Bindungsenergetik mehr ins Bewusstsein rufen und auch ein Stück weit in der Breite noch zugänglicher machen. Erzähl doch noch mal einmal genauer, was ihr plant.
Sehr gerne. Es ist ein Herzensprojekt. Wir nennen uns Netzwerk Bindung, weil es sozusagen wie greifbarer ist. Und wir möchten eben allen Menschen, die nicht Lust haben auf einen therapeutischen Ausbildungsprozess von 4 Jahren und mehr oder eben es sich, also es gar nicht in das Leben passt, trotzdem die Möglichkeit geben, dieses Prinzip Bindung zu erlernen, zu erfahren und anzuwenden. Also eben, wenn du dabei bist, gerade eine Familie zu gründen und zu sagen, okay, ich möchte in diesem Prozess mit diesem Kind, mit den Kindern, mit auch meiner Partnerin, meinem Partner mich sicherer, orientierter fühlen, mehr darüber erfahren, wie ich in Bindung gehen kann, dann bieten wir Kurse an, in denen das ermöglicht wird, eben nicht in so einem großen Bogen, sondern relativ niedrigschwellig mit diesem Prinzip Bindung in Kontakt zu kommen. Oder auch, wenn wir jetzt in diesem Elternthema bleiben, Großeltern, die sagen, ach Mensch, es hat sich so viel getan die letzten Jahre, wie macht man das denn heutzutage mit den Kindern? Also so, ne? Ich möchte mich irgendwie mehr damit beschäftigen, gut in Verbindung gehen zu können. Oder auch in allen möglichen Berufen, also gerade so in diesem medizinischen Kontext, den Menschen das Prinzip Bindung näher bringen können, damit auch sie entlastend, also entlasteter arbeiten können. Also dass es nicht nur im menschenliebenden Sinne von ich will besser zu Diensten sein, sondern ich will auch für mich entlastender arbeiten, indem ich in Bindung gehen kann und darüber auch merke, ich kann aber auch wieder aus der Bindung rausgehen. Also ich muss die Geschichten nicht mit mir rumtragen, weil ich sie inhaltlich bewege, sondern ich kann eben auf dieser Bindungsebene meinen Teppich ausrollen oder das Band anbieten als Kontaktband und ich kann es aber auch wieder einrollen. Oft passieren ja in diesen Berufen, in denen wir viel mit Menschen zu tun haben, Verwicklungen, die nicht sein müssten, wenn wir uns anderen Prinzipien bedienten. Und das ist in medizinischen Berufen genauso wie letztlich im Firmenkontext, im beruflichen genauso wie in privaten Situationen, möchten wir dieses Prinzip Bindung und das, was dadurch möglich ist und wie viel leichter die Dinge sind, wenn wir uns dieses Prinzips bedienen, das möchten wir in die Welt bringen. Und dafür haben wir verschiedene Angebote uns überlegt und konzipiert und werden wahrscheinlich jetzt im Herbst 2024 damit rauskommen.
Ja, können wir ja im Anschluss hier in das Gespräch nochmal gucken, ob es da schon was zum Verlinken gibt, eine Homepage, dann
ja,
packen super. Wir das auf jeden Fall in die Shownotes und da gibt es dann bestimmt was. Ja, Verena, ist jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs noch irgendetwas nicht gesagt, was dir wichtig wäre zu erwähnen?
Ich glaube, wir haben uns zumindest, was in dem Rahmen unserer Zeit, die wir jetzt zusammen hatten, möglich war, uns sehr intensiv dem Thema gewidmet. Ich möchte vielleicht nur noch als Fazit sagen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, aber das ist mir irgendwie jetzt als Satz eingefallen, keine Angst vor schlechten Gefühlen.
Ja.
Ja, weil es so Angst machen kann, wenn man intensive Gefühle lebt oder erlebt. Und das jenseits jeglichen therapeutischen Prozesses einfach gut ist, zu wissen, es ist nicht gefährlich. Es darf gefühlt werden.
Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass da ganz viel Musik drin ist in dieser Perspektive, eben weil ich in erster Linie vor allem mich selbst, aber vielleicht auch ein Stück weit uns kollektiv ist schon wieder zu groß, aber uns als Ablenkungsgesellschaft erlebe und eben sicher bin, dass aber all das, was da so gerade gefühlt werden möchte, einmal wichtige Wegweiser sind, die wir dann einfach übersehen und vielleicht weiter in eine ungünstige Richtung laufen und das Ganze eben ja nicht davon weggeht sozusagen vom Ablenken und wegdrücken, sondern weiter in uns arbeitet und gesehen werden möchte.
Ja.
Ja, und deswegen so dieses, ja, ich würde sagen, ein Stück weit anerzogen, unterteilen in gute und schlechte Gefühle. Mit welchen Gefühlen durfte ich mal sein? Mit welchen darf ich nicht sein? Ist toll, wenn wir uns da alle gegenseitig dabei unterstützen können, diese innere Bewertung ein Stück weit zu lösen.
Ja, genau. Ja. Du machst genau den Punkt der Unterstützung, dass es eben nicht alleine passieren muss, ne, sondern dass es auch gemeinsam passieren darf, dass es eine Erfahrung geben darf, eine neue Erfahrung von, es ist okay, ich bin nicht zu viel oder falsch oder hab irgendwie eine Meise oder so, ne?
Ja, Verena, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und ich würde sagen, diese ja wegweisenden Perspektiven auf Bindung, auf Verbindung, auf unser Herz. Ich hoffe, dass wir für viele einen kleinen Anstoß geben konnten, sich selbst zuzuwenden, vielleicht noch mehr hinzuhören, hinzulauschen und das bestenfalls vielleicht auch immer mal wieder mit den eigenen Lieben zu tun.
Genau. Danke. Es war für mich auch ein total schönes Gespräch und ich merke immer, mein Herz geht auf, wenn ich das teilen darf, weil es ja mir wirklich ein Herzensanliegen ist, diese Arbeit in die Welt zu bringen.
Ja. Danke dir, Verena.
Danke, Maike. Tschüss.
Tschüss. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.